Herzlich willkommen bei MyPodcast, dem Podcast von MyLight Jugendkirche Pforzheim. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören.
Nächstenliebe, irgendwie ein ziemlich schwieriges und wie ich finde, irgendwie auch ziemlich ausgelutschtes Thema. Irgendwie so viel dazu schon gehört, so viel schon darüber geredet, so viele Menschen haben dazu irgendwie eine Meinung. Und ganz vielen Menschen ist bei Christsein, und darum geht es ja in unserer Serie, Nächstenliebe irgendwie ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wenn man in unserer Bevölkerung fragen würde, wie viele Menschen wirklich so glauben, dass es einen Gott gibt und vielleicht sogar an ihn glauben, dann ist die Prozentzahl weit geringer als den Menschen, die sagen irgendwie Nächstenliebe, das ist auf jeden Fall ein Wert, der irgendwie wichtig ist. Viele Menschen sagen irgendwie, oh ja, christliche Werte, das ist was Gutes, aber irgendwie mit diesem Glauben können sie nichts anfangen. Und irgendwie Nächstenliebe begegnet uns auch im Alltag immer wieder. Die merkwürdigste Begegnung, die ich mit dem Thema Nächstenliebe hatte, die seht ihr auf dem nächsten Bild. Das war beim Kirchentag in Hamburg, eine Werbung für Billy Boy. Kondome, liebe deinen Nächsten. Das war die U-Bahn-Station Reeperbahn, deswegen sozusagen da hat es irgendwie zumindest ganz gut hingepasst. Aber irgendwie das Thema Nächstenliebe und irgendwie Billy Boy Kondomwerbung ist irgendwie doch ein bisschen komisch. Aber worum geht es denn beim Thema Nächstenliebe eigentlich wirklich? Und darüber machen sich Menschen schon seit Jahrtausenden Gedanken drüber. Ganz am Anfang der Bibel ist da schon irgendwie, taucht dieses Thema auch schon auf. Und Jesus, der redet eben auch von Nächstenliebe und er tut es aber in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Da kommt nämlich mal einer zu Jesus hin und fragt ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit allen deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Jesus redet wenn es um Nächstenliebe geht, im Zusammenhang mit der Gottesliebe. Das gehört für Jesus ganz elementar zusammen. Dieses Doppelgebot der Liebe, die Konfis dürfen es ja auswendig lernen. Für Jesus gehören diese zwei Dinge zusammen. Diese Gottesliebe und diese Nächstenliebe. Und eigentlich könnte man sagen, es ist nicht nur ein Doppelgebot, sondern das ist eigentlich sogar ein Dreifachgebot der Liebe. Denn dieses sich selbst lieben gehört ja da auch noch dazu. Also das Erste, was Jesus meint, Gott zu lieben. Eine Antwort darauf zu geben, auf das, wofür wir dankbar sind in unserem Leben. Irgendwie auf diese von Gott erfahrene Güte. Das geht, so wie Jesus das sagt, mit dem ganzen Körper, mit dem Denken, mit dem Fühlen, mit dem Herzen, mit den Händen. Ganzheitlich ist dieses Gottlieben gemeint. Und dann kommt dieses zweite Gebot dazu, du sollst deinen Nächsten lieben. Und das ist genauso wichtig wie das erste Gebot. Das gehört zusammen und die bedingen sich irgendwie gegenseitig. Das geht gar nicht ohne einander. Nämlich, wenn ich meinen Nächsten lieben will, dann muss ich ihn irgendwie so sehen, wie Gott ihn sieht. Wenn ich meinen Nächsten so sehe, wie ich vielleicht irgendwie mich selbst manchmal sehe und wie fehlerhaft wir Menschen sind, dann ist dieses, meinen Nächsten zu lieben, irgendwie ganz schön schwierig. Und dann ist es auch, mich selbst zu lieben, ziemlich schwierig. Das heißt, damit es geht, muss ich den Nächsten aus Gottes Augen sehen und mich selbst auch. Und es gehört irgendwie alles, diese drei Dinge ganz elementar zusammen. Die sind nicht voneinander zu trennen. Die bedingen sich gegenseitig. Und Jesus sagt ja auch, dass sie gleichrangig sind. Und trotzdem sind es irgendwie zwei Gebote, die nebeneinander stehen. Denn ich glaube, wer Gott liebt, der liebt auch seinen Nächsten. Ich würde es ungern sozusagen als automatisch Konsequenz formulieren, aber ich glaube, es geht nicht, dass wir Gott lieben können und unseren Nächsten nicht. Aus der Gottesliebe ergibt sich die Nächstenliebe automatisch irgendwie als Konsequenz. Nächstenliebe ist sozusagen die Antwort auf Gottes Liebe. Und irgendwie beim Thema Nächstenliebe ist nicht die Frage irgendwie, wie diese Liebe irgendwie geht, sondern ja auch die Frage, wem diese Liebe eigentlich gelten soll. Heißt Nächstenliebe, dass ich die ganze Welt retten muss? Dass ich jeden Nächsten, irgendwie der um mich rumsitzt, lieben muss? Oder gilt es wirklich nur für den Allernächsten? Der, der gerade neben mir sitzt, der vielleicht im Haus nebendran wohnt oder in der Schule neben mir sitzt oder gerade irgendwie neben mir ist? Wer ist dieser Nächste, bei dem es, worum es in der Nächstenliebe geht? Wer ist es? Jesus begegnet diese Frage auch. Der ist nämlich mit seinen Jüngern, wie er das Ganze oft getan hat, durch die Lande gezogen. Und dann eines Tages kommt er zu einem Mann und dieser Mann, der fragt ihm die gleiche Frage, die wir vorhin schon hatten, nämlich, was ist das höchste Gebot? Er fragt ihn, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und dann fragt Jesus ihn zurück, was weißt du denn, was steht denn in dem Gesetz von Mose drin? Und er sagt, da antwortet der Mann, du sollst den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt dann, richtig, tu das und du wirst leben. Und die Männer freuen sich da so, weil sie gedacht haben, sie könnten Jesus damit eine Falle stellen. Und Jesus sagt zu ihm, tu das und du wirst leben. Dieses Gott lieben und den Nächsten lieben. Und dann fragt der Mann eben genau diese Frage, wer ist mein Nächster? Und dann erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, wo ein Mann von Banditen überfallen wird und sie lassen ihn halbtot liegen. Und dann läuft ein Priester vorbei und wechselt die Straßenseite und geht vorbei. Und dann kommt ein Tempeldiener, der kommt auch vorbei, sieht diesen halb totgeschlagenen auf dem Boden liegen und läuft auch vorbei. Und schließlich kommt ein Samaritaner. Und als er diesen Mann sieht, oh, ich bin zu schnell, stelle ich gerade fest, da kommt dieser Samaritaner. Und als er diesen Verletzten sieht, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Und er kniet sich neben ihn hin, behandelt seine Wunden mit Öl und mit Wein und verbindet sie. Dann hebt er den Mann auf seinen Esel und bringt ihn in ein Gasthaus, wo man ihn versorgt hat. Und er gibt dem Wirt sogar noch Geld und sagt, versorg diesen Mann. Und wenn das Geld nicht reicht, dann bezahle ich beim nächsten Mal, wenn ich vorbeikomme. Und Jesus fragt dann diesen Mann zurück, der ihm diese Frage gestellt hat, wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Wer von diesen drei Männern, die da vorbeigelaufen sind, wer war der Nächste? Und der Mann kapiert dann relativ schnell und sagt dann, der Mitleid hatte und ihm half. Und Jesus antwortete, ja, genau so ist es. Nun geh und mach es genauso. Wer ist mein Nächster? Jesus antwortet dann mit dieser Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Wer ist mein Nächster? Dieser Mann stellt Jesus diese Frage und hat da schon so eine Antwort im Kopf. Der weiß und hofft, dass Jesus ihm diese Antwort vielleicht bestätigt. Er hofft darauf, dass Jesus sagt irgendwie, ja, dein Nächster, das ist der dir auch wirklich am nächsten steht, der in der gleichen Partei ist wie du, der das Gleiche glaubt wie du, der in der gleichen Religion ist wie du, jemand aus dem gleichen Volk wie du, vielleicht sogar jemand aus dem gleichen Ort, der irgendwie dein Nachbar ist. Der ist dein Nächster und um den musst du dich kümmern. Und irgendwie die anderen, die Fremden, die da vielleicht in unserem Land wohnen, irgendwie die ich nicht kenne, vielleicht die sogar eine andere Religion oder eine andere politische Idee haben, die hoffentlich nicht. Und das wollte er von Jesus hören, dass irgendwie diese Art, wie er lebt, dass sein Nächster eben der ist, der ihm ganz nahe steht. Dass er das bestätigt haben wollte. Denn schließlich hat er ihn ja gefragt, wie er denn das ewige Leben bekommt. Und Jesus macht es diesem Mann aber gar nicht so einfach. Nämlich, Jesus wehrt sich damit, dagegen dieses Verständnis der Nächstenliebe so zu verengen. nur auf den Nächsten, der um mich rumlebt, der das Gleiche glaubt und handelt wie ich. Und er macht es deutlich an dem Priester und an dem Tempeldiener, die eigentlich ja wissen müssten, was sie zu tun haben, aber vorbeilaufen, weil sie diesen Verletzten, der da am Boden liegt, nicht als ihren Nächsten verstehen und begreifen. Und Jesus macht dann deutlich, was es heißt, wer dieser Nächste ist, mit diesem Samaritaner. Und diese Samaritaner, eine Volksgruppe damals, die waren alles andere als beliebt. Die waren religiös verstoßen, weil die haben ganz merkwürdige Ansichten gehabt. Man hätte sozusagen, heute könnte man vielleicht sagen, das war so eine Sekte. Mit denen wollte eigentlich niemand was zu tun haben. Und dass Jesus ausgerechnet so einen Samaritaner als positives Beispiel hervorhebt, das muss für den Juden, diesen Mann, der Jesus gefragt hat, sich wie eine Ohrfeige angefühlt haben. Denn ich glaube, es kommt gar nicht so sehr drauf an, und das meint Jesus mit dieser Geschichte eben auch, wer was tut, sondern wer eben das Richtige tut. Und es kann auch dieser Samaritaner sein, der vielleicht der einer falschen Gruppe angehört, der das vielleicht sogar das Falsche glaubt, der nicht zum Volk Gottes gehört. Und trotzdem tut er das Richtige. Wer ist also dieser Nächste? Naja, der Mann hat es am Ende ja kapiert, der Mitleid hatte und ihm half. Und am Ende kapiert dieser Mann, dass es geht nicht darum, allen Menschen zu helfen. Und es geht auch nicht darum, nur den Menschen zu helfen, die zur eigenen Religion oder zum eigenen Volk gehören. Nächstenliebe heißt, sich berühren zu lassen von dem Leid des anderen und dann zu handeln. Und das heißt gleichzeitig auch, eben nicht der ganzen Welt zu helfen, sondern dem zu helfen, der mein Nächster wird, nämlich der sozusagen verletzt vor meine Füße fällt, dem zu helfen. Und die Geschichte ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass es am Ende nicht darum geht, die Welt zu retten, sondern dieser Samaritaner, der ihn findet, der kümmert sich ja gar nicht bis zum Schluss um ihn. Der lädt ihn ja sozusagen nur auf seinen Esel, bringt ihn in ein Gasthaus und bezahlt dann den Wirt dafür, dass der sich um ihn sorgt. Also Nächstenliebe heißt, sich berühren zu lassen von dem Leid des Nächsten. Und am Ende sagt Jesus zu diesem Mann, und ganz oft in diesen biblischen Geschichten wünsche ich mir, dass es da noch weitergeht. Er sagt nämlich, Jesus sagt ja, nun geh und mach es genauso. Und ich würde so gern wissen, ob dieser Mann, der kapiert hat, dass sein Nächster der ist, mit dem er Mitleid hat, ob der das dann auch tatsächlich tut. Denn bei Nächstenliebe geht es nicht nur um irgendwie graue Theorie, mal zu kapieren, wer mein Nächster ist, sondern auch ganz konkret zu handeln. Und deswegen will ich nicht nur hier irgendwie ganz munter über das Thema Nächstenliebe reden, sondern ich freue mich, dass wir heute jemanden da haben, der uns ein bisschen ganz konkret was über das Thema Nächstenliebe erzählen kann. Franziska, du darfst mal gerne nach vorne kommen unter einem tosenden Applaus. Genau, du darfst dich hinsetzen und dich einmal selber vorstellen, wer bist du und was machst du eigentlich so in deinem Leben?
Ja, also ich heiße Franziska, ich komme aus Kieselbronn, bin seit 28 Jahren verheiratet, habe 2 Kinder, ein bisschen älter als ihr, die sind schon 21 und 23. Im Moment bin ich als Religionslehrerin unterwegs. Mein Weg war auch nicht gerade. Ich habe nämlich als Bauingenieur angefangen, bin über Schneiderin zur Religionslehrerin gekommen. Also nie Aufgabe, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf, aber ist ein anderes Thema. Genau, zum Thema Nächstenliebe bin ich jetzt eingeladen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Genau, und du bist zum Thema Nächstenliebe eingeladen worden, weil du bei der Vesperkirche mitarbeitest. Für die, die irgendwie vielleicht schon mal von der Vesperkirche gehört haben, aber nicht genau wissen, was das eigentlich ist, erzähl uns doch mal kurz, was ist die Vesperkirche?
Genau, seit etwa 10 Jahren bin ich jetzt immer wieder bei der Vesperkirche dabei. Und die Vesperkirche ist ein Angebot für bedürftige Menschen in Pforzheim, von denen gibt es viele, zwischen so Mitte Januar bis Mitte Februar, also 4 Wochen lang. eine warme Mahlzeit zu kriegen, aber nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern es sind auch Ärzte, Friseure, Ansprechpartner, Sozialarbeiter da. Es sind viele Ehrenamtliche da, die, also das ist mein Anliegen, auch ein offenes Ohr haben für die Menschen. Also sie wahrnehmen, ihnen zuhören und versuchen ihnen an diesem Tag, wie es vorhin so geheißen hat, ein Lachen, ein echtes Lachen zu schenken.
Ja. Jetzt könnte man ja ganz böse sein und sagen irgendwie, das ist doch eigentlich eine ureigenste Aufgabe des Staates, sich um die Bedürftigen zu kümmern. Warum muss Kirche so ein Angebot machen?
Ich denke, der Staat guckt schon, dass die Grundbedürfnisse abgesichert sind, aber gerade dieses offene Ohr, diese Anlaufstellen, das ist schon eine wichtige Aufgabe und auch eine Aufgabe der Kirche. Also da gibt es ja diese drei Säulen, wie nennt man es, Diakonie, also vor allen Dingen Diakonie, wo also die wichtigste Aufgabe der Kirche ist und wo die Menschen zwar geldmäßig vielleicht vom Staat abgesichert sind, heißt es noch lange nicht, dass ihrer Seele geholfen wird, also ihren Grundbedürfnis als wahrgenommen werden. Also viele Menschen werden ja gar nicht wahrgenommen in unserer Stadt. Da läuft man ja achtungslos wie diese anderen zwei da.
Priester oder Tempeldiener,
genau. Nicht-Samariter, also Priester und sonstige. Also wir beziehen es jetzt nicht auf unsere Priester natürlich, sondern auf allgemein unsere Menschen, die einfach an der Not vorbeilaufen. Und ich denke, das ist eine wichtige Sache, auch mal ein Auge zu öffnen und hinzuschauen, wer bedürftig ist.
Ist das dann auch deine ganz persönliche Motivation, bei der Vesperkirche mitzumachen? Oder ist da motiviert dich noch persönlich mehr?
Ich bin auch mal über so eine Bibelstelle gestolpert, die hieß damals, was du einem meiner Geringsten tust, das hast du auch mir getan. Das hat Jesus, glaube ich, im Matthäus-Evangelium steht das. Und ich denke auch, ich tue es nicht für mich, um gut dazustehen, sondern ich tue es wirklich um die Menschen und im Namen Jesus. Das macht uns Christen ja aus. Wir wollen Christus ähnlich sein. Das heißt auch, ich muss auch so handeln und so denken, wie Christus denkt.
Genau, jetzt bist du schon ein bisschen, ein paar Jahre bei der Vesperkirche dabei. Gibt es so einen Moment, an den du dich ganz besonders erinnerst, irgendwie ein ganz besonders emotionaler oder irgendwie bewegender Moment, der irgendwie das, was du gerade gesagt hast, irgendwie vielleicht sogar ein bisschen in Worte fasst?
Also es gibt immer Momente, also in jedem Mal, wo ich dabei bin, wenn ich mit jemand rede und er ist nachher getröstet oder hat sogar vielleicht ein Lächeln. Gerade gestern war ich wieder dort, da war einer am Boden zerstört. Natürlich sind das Existenzen, die kann man sich, also ich mir manchmal gar nicht vorstellen, wie man so absinken kann gesellschaftlich, aber es gibt es einfach und das war auch meine erste Begegnung. Als ich zum ersten Mal in der Vesperkirche war, stand ein Mann mit mir in der Schlange und ich dachte, Mensch, das sieht doch gar nicht aus, als ob der hierher gehört. Gell? Und dann hat er mir so sein ganzes Leben kurz umrissen. Also er war eigentlich selbstständiger Zimmermann, ist arbeitsunfähig geworden durch Krankheit, durch Bandscheibenvorfall und konnte halt nicht mehr arbeiten, musste seine Arbeit aufgeben, sein Geschäft aufgeben. Seine Frau war dann nicht mehr so ganz zufrieden, weil das Geld nicht mehr ganz so da war, hat sich getrennt von ihm, wollte natürlich ausgezahlt werden, Haus und Kinder, Unterhalt und alles. Er ist immer tiefer abgerutscht, hatte niemanden, der ihn auffängt. Der Alkohol war sein Trost und somit ging der Kreislauf ganz schnell los. Und für ihn war das wichtig, auch mal sich darüber wirklich auszureden und in den Arm genommen zu werden und zu wissen, er ist nicht allein auf der Welt, er kann Hilfe finden. Und es war so ein Moment, der mich berührt hat, weil ich denke, wir leben, also ich kann nur von mir reden, ich lebe sozial gut abgesichert, mir geht's gut, aber es kann auch mal ganz schnell durch irgendwelche blöde Krankheiten, durch einen Unfall ganz schnell anders aussehen und dann ist man auf Hilfe ganz schnell angewiesen.
Ja, toll, dass es diese Arbeit auch hier in Pforzheim gibt mit der Vesperkirche, glaube ich, gerade im Winter eine wichtige Arbeit. Wie könnte ich da jetzt ganz konkret mal mitarbeiten, wenn ich jetzt irgendwie heute nach dem Gottesdienst vielleicht das Gefühl habe, irgendwie, ich möchte mich engagieren. Wie geht es bei euch?
Also Vesperkirche hat natürlich auch Internetseite. Da ist am schlauesten, wenn man da mal drauf guckt. Da sind auch die Ansprechpartner. Ich im Moment kriege dann schon immer, schon im Oktober oder so, kommt schon ein Flyer. Wann man mithelfen will, kann man dann ausfüllen, wann man Zeit hat. die Schulen und manche Firmen sind jetzt auch schon beteiligt, also am besten direkt Kontakt mit den Ansprechpartnern dort aufnehmen und dann sagen, wann man Zeit hat und die planen einen dann ein. So ein Tagesablauf sieht ganz nett aus, fängt um 10 an, hört meistens um 3:30, 4 auf, fängt an mit einem kleinen Impuls, mit Arbeitseinteilung. Es gibt so verschiedene Bereiche, wo man sich auch einbringen kann. Der eine ist gerne in der Spülküche. Ich mache wirklich gerne den Saaldienst, weil ich gerne den Leuten helfe. Das heißt, man bringt mal das Essen, man setzt sich manchmal auch zu den Leuten, wenn gerade nicht so viel los ist, und redet mit denen. Das ist ein Dienst. Dann gibt es Festberichten, Kaffeetheke und Essensausgabe. Also man kann sich seinen Bereich auch erstmal aussuchen. Man muss nicht gleich mit rein in die schwerste Aufgabe. Ach, Kinderbetreuung gibt es auch noch, die ist super toll, auch gerade für Jugendliche. Die Kinder finden es, die sind so lieb und so ansprechbar und so dankbar. Das ist wirklich toll. Ja, also ich denke, da gibt es für jeden Bereich. Dann arbeitet man und aufhören tut es immer so um 3:30 mit einem Impuls. Und um 3, glaube ich, der Impuls, bis man aufgeräumt hat, ist 3:30 so.
Und wenn jetzt gerade nicht Vesperkirche ist, diese 4 Wochen im Jahr, spielt das Thema Nächstenliebe in deinem Glauben dann irgendwie auch noch eine Rolle oder ist das sozusagen irgendwie nur wirklich nur die 4 Wochen am Anfang des Jahres?
Genau, dann mache ich natürlich nichts. Nee, die Vesperkirche hat sogar einmal, es gibt noch einen Ableger von der Vesperkirche, das heißt Suppenküche, aber da gibt es auch in Pforzheim noch mehrere. Ich glaube, das Wiechernhaus hat auch so ein Angebot. Also Suppenküche ist so ein Ableger von der Vesperkirche. Es sind auch ganz viele Ehrenamtliche beidseitig tätig. Die ist, glaube ich, weiß ich nicht genau, also ich bin einmal im Monat nur dort, weil ich auch noch ein bisschen berufstätig bin. Die ist, glaube ich, montags, mittwochs, freitags, samstag, keine Ahnung genau. Also muss man auch gucken, ist auch auf der Seite von der Vesperkirche. Da bin ich auch, das geht auch von 10 bis 2 und da kriegen die Leute auch für 50 Cent kostet es da nur. Also Vesperkirche kostet es tatsächlich 1 Euro. Kaffee, Getränke, alles umsonst, Essen und eine große Vespertüte kriegen die da für 1 Euro und Suppenküche kostet 50 Cent. Genau. Mit Nachschlag, so viel man will.
Das hört sich toll an und dann sage ich stellvertretend an der Stelle danke dir. Du darfst das gerne dem ganzen Team da weitergeben für die tolle Arbeit, die ihr macht und Evi, vielen Dank, dass du bei uns warst und von den Erfahrungen erzählt hast.
Sehr gerne.
Das war mein Podcast. Du willst mehr über uns erfahren? Dann geh auf unsere Homepage oder folge uns auf Instagram und Snapchat. Oder schau doch mal bei unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen vorbei. Wir freuen uns auf dich.